In einer Zeit, wo der Rotstift schon lange keinen Bogen mehr um die Etats von Bildung und Forschung macht, Hochschulen und Universitäten aufgefordert werden, sich unternehmerisch zu verhalten, in so einer Zeit wirkt ein fast 80 Milliarden Euro schweres Budget wie eine Fata Morgana. Im 8. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union ist unter dem Titel Horizont 2020 vorgesehen, in den kommenden 6 Jahren über 77 Milliarden Euro für Wissenschaft und Forschung auszugeben. Die Europäische Kommission hat sich viel vorgenommen. Sie will nicht länger Forschung in Europa fördern, sondern europäische Forschung. Ein Binnenmarkt des Wissens soll entstehen, der Europäische Forschungsraum, l'Espace européen de la recherche. Und es ist für jeden etwas dabei, für Spitzenforscher genauso wie für Start-ups oder Neulinge. Staatssekretär Georg Schütte ist im Bundesministerium für Bildung und Forschung für das Thema Horizont 2020 zuständig.
Die europäischen Forschungsrahmenprogramme haben über die Zeit hinweg kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Und dieses neue Rahmenprogramm ist das größte, was es je in der Geschichte der Europäischen Union gab. Und in dem Sinne ist das ein Programm, was auch für die deutsche Forschung sowohl inhaltlich wie auch von den Fördervolumina eine große Bedeutung hat.
Deutschland ist einer der Motoren des europäischen Forschungsraums, sagt Georg Schütte. Nach seiner Erfahrung stehen wir weit vorn, was die Mobilität von Forscherinnen und Forschern in Deutschland angeht. Es gibt eine dichte Forschungsinfrastruktur. Außerdem sind deutsche Forscher offenbar beim Einwerben der Mittel sehr erfolgreich. Aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm flossen rund 18% nach Deutschland zurück. Das entspricht ungefähr dem deutschen Anteil am EU-Haushalt. Also eine gute Quote, freut sich der Staatssekretär. Das neue Programm hat 3 Säulen: wissenschaftliche Exzellenz, industrieorientierte Forschung und große gesellschaftliche Herausforderungen. Für dieses Programm sind rund 40% des Gesamtbudgets vorgesehen, 30 Milliarden Euro. Die Themenpalette ist umfangreich. Es geht um Gesundheit und demografischen Wandel, um sichere, saubere und effiziente Energie, intelligenten, umweltfreundlichen und integrierten Verkehr, genauso wie um sichere Gesellschaften und Biowirtschaft, sprich Gentechnik. Europäische Forschungs- und Wissenschaftspolitik bemüht sich einerseits, möglichst viele Länder in die Strategie 2020 einzubeziehen. Andererseits sollte bei Horizont 2020 ein kompletter Wissenschaftszweig eigentlich gar keine Rolle spielen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften. Das rief die Europäischen Akademien der Wissenschaft auf den Plan. Günter Stock ist Präsident sowohl der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften als auch des Europäischen Zusammenschlusses ALEA. Er schaffte es, die Akademien der 59 Mitgliedstaaten hinter sich zu versammeln und dafür zu kämpfen, dass die Geisteswissenschaften in Europa in den nächsten 6 Jahren bei der Förderung berücksichtigt werden.
Als wir das Horizon 2020 gesehen haben, haben wir uns gesagt, mein Gott, hier fehlen ja die Geistes- und Sozialwissenschaften komplett. Und dann sind wir zunächst nach Brüssel gegangen und haben gesagt, so geht das nicht. Dann haben wir gemerkt in Brüssel, so geht das nicht in Brüssel. Und sind dann über unsere Ministerien in Deutschland, Österreich, Holland, vorwiegend Dänemark, an die Minister herangetreten und haben gesagt, wenn das nächste Mal dieses im Ministerrat bei euch beraten wird, denkt bitte daran, man kann die Zukunft nicht gestalten, nur technologisch. Wir müssen sehen, dass wir auch Geistes- und Sozialwissenschaften dort adäquat berücksichtigen. Da hat der Kampf 1,5 Jahre gedauert und dann haben wir tatsächlich diese Überschrift der sozialen Challenges, die haben wir dann hineinbekommen und damit auch einen eigenen Topf.
Den bis dahin formulierten Großkategorien, sogenannten Challenges, wurde daraufhin eine speziell für die Geistes- und Sozialwissenschaften passende Herausforderung hinzugefügt. Europa in einer sich wandelnden Welt. Ausgestattet mit 1,3 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu sind für die anderen Themen der 3. Säule 28 Milliarden reserviert. Staatssekretär Schütte weist darauf hin, dass andere Fachbereiche auch keinen geschützten Raum haben.
Es gibt kein Programm für die Physik, es gibt keins für die Medizin oder eines für die Elektrotechnik. Und in dem Sinne haben wir auch gesagt, wir werden es nicht durchsetzen können, dass es einen geschützten Raum für die Geistes- und Sozialwissenschaften gibt. Vielmehr haben wir den Ansatzpunkt in der Architektur gewählt und haben gesagt, wenn wir über gesellschaftliche Herausforderungen sprechen, dann sind es nicht nur solche, die naturwissenschaftlich oder technologisch definiert sind. In dem Sinne haben wir in diese dritte Säule große gesellschaftliche Herausforderungen, Europa in einer sich ändernden Welt, integrative, innovative und reflektierende Gesellschaften. Was können wir tun? Wie können wir daran arbeiten? Und auf welcher Wissensbasis können wir das tun, um Europa im Zusammenwachsen weiter zu stärken?
Günter Stock ergänzt, dass die Marginalisierung der Gesellschaftswissenschaften nicht so sehr der irischen Forschungskommissarin Mair Geoghegan Quinn anzulasten sei, sondern eher den Verantwortlichen im Apparat.
Die Brüsseler waren der festen Überzeugung, die sozialen Geisteswissenschaften sollen uns bei unseren technologischen Fragen Rat geben. Für die Geistes- und Sozialwissenschaftler ist es wie ein bisschen Sahnehäubchen. Damit waren die natürlich nicht einverstanden, ich übrigens auch nicht. Und von daher haben wir dann diese Forderung durchgekämpft, wie es jetzt auch tatsächlich gekommen ist.
Dabei wäre eine kritische sozialwissenschaftliche Begleitforschung in einigen Fällen sogar dringend geboten. Zum Beispiel, wenn weiter nach pflanzlichen Ersatzprodukten für Erdöl gesucht wird. Der Ansatz Tank statt Teller beim Benzin hat bereits in eine Palmölmonokultur geführt mit verheerenden Folgen für Tiere und Klimaschutz. Nun wird mit Fasern aus Bambus experimentiert. Jutta Almendinger könnte sich hier eine humanwissenschaftliche Begleitung vorstellen oder auch bei der Nanotechnologie, deren Schattenseiten inzwischen ebenfalls spürbar sind. Aber, sagt die Präsidentin des Wissenschaftszentrums, das müsse vorbereitet werden und dazu gäbe es bei Horizont 2020 keine Gelegenheit.
Wenn es solche vorbereitenden Maßnahmen innerhalb von dem Horizont 2020 geben würde, sodass ich jetzt beispielsweise die Möglichkeit hätte, mich mit Mitarbeitern dieses Institutes mal an einem Wochenende oder an drei Klausurtagen zusammenzusetzen mit Nanotechnikern aus allen Ländern, um überhaupt erstmal eine gemeinsame Basis zu finden, dann wäre das der richtige Weg. Aber so ohne eine Vorbereitung, weder auf der Seite der anderen Wissenschaften noch auf Seiten der Sozialwissenschaften, erscheint mir das ein, etwas, was man gut aufschreiben kann, was sich immer natürlich glänzend anhört, aber wer es praktisch in eine gute Forschung nicht umsetzbar sein wird.
Akademiepräsident Günter Stock rät denn auch den Humanwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von anderen Disziplinen zu lernen. Mediziner und Physiker treten wesentlich geschlossener auf, sagt er, und sie hätten über die Jahre Mechanismen entwickelt, wie auf europäischer Ebene um Gelder gekämpft werden muss. Jutta Almendinger begrüßt natürlich das Engagement der Akademie, trotzdem ist sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Wir haben jetzt noch 320 Millionen Euro, die für die Sozial- und Geisteswissenschaften innerhalb dieses Komplexes für die Sozialwissenschaften im Allgemeinen. Und wenn man jetzt diese 320 Millionen in Bezug setzt zu dem Gesamtkomplex dessen, was für Wissenschaft ausgegeben wird, dann sind es 320 Millionen zu 77 Milliarden. Das ist sozusagen meine erste Unterscheidung zwischen dem alten Rahmenprogramm und dem neuen. Den Sozialwissenschaften geht es schlechter.
Die geringen Mittel reichen für eine seriöse Grundlagenarbeit nicht aus. Allein ein deutscher Datensatz verschlingt bereits 1 Million Euro. An den unterschiedlichsten Stellen beobachtet Almendinger die Verdrängung der Humanwissenschaften, ohne dass es zu nennenswerter Gegenwehr kommt. In den USA, so schreibt die streitbare Präsidentin in einer Kolumne im Tagesspiegel, hat der Kongress beispielsweise beschlossen, fast die gesamte Förderung der politischen Wissenschaften durch die National Science Foundation zu streichen. Es sollen dort nur noch Projekte gefördert werden, die der nationalen Sicherheit oder der Wirtschaftsentwicklung dienlich sind. So ähnlich lesen sich die Hauptaufgaben der europäischen Forschungsrahmenprogramme auch. Die Stärkung der Industrie steht oben auf der Agenda. So ist es Ende der 90er Jahre im Vertrag von Amsterdam festgeschrieben worden. In Paragraph 163 heißt es:
Die europäische Forschung hat zur Aufgabe, die Grundlagen der europäischen Industrie zu verbessern, die Produktivität zu erhöhen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.
Forschung als Instrument der Wirtschaftsförderung. Insofern ist die neue österreichische Regierung auf Europakurs. Wissenschaft und Forschung sind nicht länger ein eigenes Ressort, sie wurden zu einer Abteilung im Wirtschaftsministerium degradiert. Heute erbringt die Europäische Union rund 20% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Diese Zahlen sieht aber die Europäische Kommission in Gefahr, vor allem durch die aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien. Deshalb hat man sich in den europäischen Gremien auf eine Prioritätenliste geeinigt. An erster Stelle stehen Informations- und Kommunikationstechnologien, gefolgt von der Nanotechnik und Luft- und Raumfahrt. Danach kommen erst die Bereiche Gesundheit, nachhaltige Entwicklung und Ökosysteme. Und zum Schluss, mit der geringsten Summe ausgestattet, geht es um Europa in einer sich wandelnden Welt. Die ausdrückliche Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften sucht man in den Vertragswerken der EU vergebens. Stattdessen sollen Schlagworte Inhalte ersetzen. Anwendungsorientiert, interdisziplinär, Mainstreaming. Vor allem über den Begriff Embedded kann sich Jutta Almendinger aufregen.
Mit diesem Embedded, da habe ich große Probleme. Sie wissen, dass Militärberichterstatter embedded sind und von daher keine eigene unabhängige Berichterstattung zu machen haben. Insofern finde ich diesen Ausdruck gerade für die Sozialwissenschaften also hochgradig kompliziert und meines Erachtens nicht haltbar. Es ist in einer gewissen Weise einfach eigentlich überhaupt gar kein Tribut an die Wichtigkeit der Sozialwissenschaften und der Geisteswissenschaften, sondern es ist ein Token, es ist ein Platzhalter, es ist etwas, was halt auf dem Papier zu stehen hat.
Staatssekretär Schütte versucht zu erklären, wie es zu den kritisierten Begriffen kam.
Die Idee war, zum Ausdruck zu bringen, dass in allen Programmbereichen man nicht nur einen eng gefassten, technologiegetriebenen Innovationsbegriff verfolgt, sondern einen solchen, der weiter gesellschaftlich orientiert ist, dann aber auch, dass soziale, gesellschaftliche Innovationen mitgedacht werden und auch bei technischen Innovationen jeweils die soziale Komponente mitbedacht wird. Und dafür hat man solche Begriffe wie Mainstreaming oder Embedded gebraucht. Ob das nun glückliche Begriffe sind, darüber kann man dann trefflich streiten. Ich glaube, die Idee als solche ist zumindest eine redliche.
Jutta Almendinger kann aber der geforderten Interdisziplinarität nur bedingt etwas abgewinnen.
Diese Interdisziplinarität finde ich grundsätzlich wichtig. Man muss nur sehen, dass diese Interdisziplinarität in keinem der Länder Europas in der Ausbildung schon angelegt ist, sodass wir eigentlich hier Programme haben müssten, die uns erstmal einen gewissen Vorlauf geben, um tatsächlich interdisziplinär arbeiten zu können und nicht einfach diese einzelnen Disziplinen nebeneinander zu stellen. Das ist mein Problem.
Das heißt, ihre Zunft müsse zum Beispiel bei Kommunikationstechnologen vorsprechen und fragen, salopp ausgedrückt, ob sie in deren Projekt mitmachen dürfen.
Naja, oder die würden auf uns zukommen und sagen, naja, wir bekommen das nur genehmigt, wenn wir ihren Namen haben können. Der hört sich ja ganz gut an, den setzen wir jetzt mal drauf.
Auch die geforderte Anwendungsorientierung lehnt Jutta Almendinger nicht grundsätzlich ab, aber so wie der Begriff im Programm gehandhabt wird, stößt er bei ihr auf Ablehnung.
Das heißt nämlich gerade für die Sozialwissenschaften keine Grundlagenforschung, sondern für die Sozialwissenschaften heißt so eine technologieorientierte Forschung eine der Transfers, welche natürlich dieses breite Feld der Sozialwissenschaften extrem sozusagen zusammenschrumpfen lässt und auch nochmal sehr deutlich macht, was man eigentlich unter Embedded und Mainstreaming und Interdisziplinarität eigentlich versteht.
Anwendungsorientiert bedeutet in den Augen der Geldgeber, dass Antragsteller auf jeden Fall mit einem Unternehmen zusammenarbeiten müssen. Das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, das in Horizont 2020 integriert ist, richtet sich hauptsächlich an kleine und mittlere Unternehmen, unterstützt innovative Aktivitäten, sorgt für einen besseren Zugang zu Geldmitteln und bietet in den Regionen Unterstützungsdienste für Unternehmen an, wie es offiziell heißt. Die Anforderungen zu erfüllen ist allerdings gar nicht so leicht, sagt Annette Schade, EU-Beraterin an der Technischen Universität Berlin. Viele kleine und mittlere Betriebe haben so gut wie keine EU-Erfahrung und verfügen nicht über ausreichende Sprachkenntnisse. Und so passiert an dieser Stelle oft das, was spöttisch EU-Lyrik genannt wird. Man schreibt irgendwas ins Konzept und hofft, dass niemand genau hinsieht. Wie viel Lyrik und wie viel Substanz die Anträge enthalten müssen, über diese Abwägung kann man sich bei einer ganzen Reihe von Beratungsstellen informieren. Für einzelne Themenbereiche geben die nationalen Kontaktstellen Auskunft. Längst haben Großforschungseinrichtungen und Universitäten Spezialistinnen und Spezialisten für die Bearbeitung von Anträgen bei der Europäischen Union. Annette Schade ist die zuständige Referentin für Horizont 2020 an der TU.
Das ganze Rahmenprogramm ist ja sehr technologisch ausgerichtet, sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet. Das ist ja bekannt. Und Sie haben als Technische Universität ganz gute Startbedingungen. Wir sind in der Biotechnologie, Ingenieurswissenschaften. All diese Themen sind zu finden im Rahmenprogramm. Ob Sie eine große oder kleinere Arbeitsgruppe haben, ist weniger wichtig als welche wissenschaftliche Reputation Sie haben, aber auch welchen europäischen Netzwerken Sie bereits angehören. Um erfolgreich zu sein, ist es schon wichtig, dass Sie solche Kontakte selbst auch haben. Man sucht sich in der Regel Partner nicht über eine Datenbank. Das kann mal in Einzelfällen nötig sein oder passieren, aber in der Regel bringen Sie Ihre Partner mit, die Sie natürlich auch schon kennen durch Ihre europäischen, internationalen Kontakte. Und ohne dem geht es halt auch nicht. Schwieriger ist es manchmal, kleinere und mittlere Unternehmen zu finden. Das ist ja ganz wichtig für die Kommission, dass man solche Partner auch in Projekten hat. Und da muss man schon auch darauf achten, dass man solche Partner mit reinbringt, sonst hat man doch kaum Erfolgschancen.
Es stellen recht viele TU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Anträge bei den großen EU-Forschungsrahmenprogrammen, sagt sie. Nicht immer als Sprecher, manchmal auch als Partner.
Bei mir melden sich in der Regel natürlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die neu in dem Geschäft sind, ein bisschen abfragen möchten, welche Fördermöglichkeiten sie jetzt von diesem großen Förderprogramm haben werden. Und dort versuche ich dann, ihre Forschungsinteressen einzuordnen und da eventuell einen Aufruf zu finden, ein Thema und einen Platz zu finden in dem Förderprogramm.
Ihr Büro ist leicht zu finden. Ein kleines Plakat mit einer Straße, die dem Horizont zustrebt, weist den Weg zum Horizont 2020. Bei ihr bekommt man alles, vom Allgemeinen bis zum Kleingedruckten, von den offiziellen Informationen bis zu Hilfen, die nur Insider geben können. Die Technische Universität Berlin steht gut da im Wettbewerb um EU-Gelder.
Unsere Informationstechnologen, Kommunikationswissenschaftler sind sehr erfolgreich. Das Programm IKT ist bei uns sehr nachgefragt. Wir sind ja auch in einem sogenannten KIC als Kernpartner tätig, die Knowledge and Innovation Communities. Das ist von der Europäischen Kommission finanziert, vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie. Dort sind wir sehr aktiv und eins davon ist zum Beispiel das Klima-KIC, wie wir sagen. Also im Bereich Energie, Umwelt, Klimaforschung.
Beim Klima-KIC ist das verwirklicht, was die EU anstrebt. Wirtschaft und Wissenschaft Hand in Hand. Darüber hinaus stellt die TU auch einen Empfänger eines Stipendiums für absolute Spitzenforscher. Der Astrobiologe und Marsforscher Dirk Schulze-Markuch erhält 2,5 Millionen Euro. Damit kann der TU-Forscher seine Forschung zu Lebensbedingungen auf dem Mars vertiefen. 284 Anträge bewilligte das Europäische Forschungszentrum ERC. Davon waren 41 aus Deutschland und 53 aus Großbritannien. Die Gelder gehen zu knapp 50% an Natur- und Ingenieurswissenschaften. Und noch nicht einmal 20% der Gelder werden an geistes- und sozialwissenschaftliche Forscher vergeben. Es sind in aller Regel Forscher und nur wenige Forscherinnen, die in dieser Liga präsent sind. Der Frauenanteil liegt europaweit bei 13%. Immerhin haben an der TU Berlin zwei Frauen ein Stipendium für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten, berichtet Annette Schade. Die Physikprofessorin Janina Maulsch in Höhe von 1,4 Millionen und die Mathematikerin Olga Holz in Höhe von knapp 900.000 Euro.
Wir haben übrigens auch ganz erfolgreich ein Nachwuchsförderprogramm bei der Europäischen Kommission einwerben können. Mit IPODI, das ist die internationale Postdoc-Initiative, bieten wir in den nächsten 3-4 Jahren 21 Wissenschaftlerinnenstellen an, für ausländische Wissenschaftlerinnen an die TU zu kommen. Das ist fächerübergreifend und wird einmal im Jahr ausgeschrieben. Da waren wir sehr erfolgreich. Das wird finanziert zur Hälfte aus dem Europäischen Rahmenprogramm.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird zwar seit vielen Jahren von Frauen geführt, aber an dem geringen Anteil von Frauen in Spitzenpositionen als Gutachterinnen und Projektleiterinnen, also dort, wo es um das große Geld geht, hat sich wenig verändert. Staatssekretär Schütte weiß um das Problem.
Wir haben Daten aus dem Jahr 2012. Wenn wir schauen auf die Zahl der Koordinatorinnen in den einzelnen Projekten, also wo waren Frauen auch in führender, koordinierender Rolle tätig, dann waren das in Deutschland ungefähr 15% und wir liegen damit unter dem EU-Durchschnitt. Das heißt, da ist deutlich nicht nur Luft nach oben, sondern mehr noch, hier müssen wir etwas tun. Wir stehen auch vor der Herausforderung, den europäischen Forschungsraum als integrierten Raum von Forschung und wissenschaftlicher Ausbildung zu realisieren. Auch da spielt das Thema Gendergerechtigkeit eine große Rolle und auch dort bekommen wir das Feedback aus der EU-Kommission, dass wir im Vergleich zu anderen, insbesondere den nordischen EU-Mitgliedsländern, mehr tun können.
Das Ministerium setzt vor allem auf passive Maßnahmen. Es gibt eine Kontaktstelle Frauen in der EU-Forschung. Es gibt Beratung, Seminare, Workshops, Vorträge. Geschützte und gut ausgestattete Bereiche nur für Frauen sind nicht vorgesehen. Dabei war bereits Ende der 90er Jahre, als Edith Cresson Forschungskommissarin war, eingeführt worden, dass mindestens 40% der Gelder an Frauen vergeben werden sollen. Frauen sollten zu knapp 50% in den Evaluierungsgremien beteiligt sein oder als Projektgutachterinnen. Das war jedoch keine Quote, sondern nur ein Ziel, ein sogenanntes Subkriterium in der Evaluierung. Wer das Ziel nicht erreicht, muss keine Sanktionen fürchten, bestätigt Staatssekretär Schütte. Es bleibt unter anderem dem Engagement der Referentinnen für Horizont 2020 der einzelnen Hochschulen und Großforschungseinrichtungen überlassen, wie sie ihre Wissenschaftlerinnen in irgendeinem Programmteil unterbringen. Schwierig wird die Aufgabe, wenn Humanwissenschaftlerinnen für vordergründig naturwissenschaftliche Fragen einen nicht technologischen Forschungsansatz wählen. Wie bei der Frage, kann der Computer im Auto die Probleme der Mobilität lösen? So eine Wissenschaftlerin würde wahrscheinlich bereits an der nationalen Kontaktstelle scheitern. Dabei ist es ein wichtiges Thema, findet die Präsidentin des Wissenschaftszentrums. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Finanz- und Haushaltskrise, Bildungsherausforderungen, supranationale Legitimität, Identitäten, Sprachen und Kulturen. Es sind Themen, die zukunftsentscheidend sein können, wie etwa auch Armut und soziale Ungleichheit. Leben in den neuen, ungerechten Gesellschaften. Jutta Almendinger.
Jetzt haben wir hier beispielsweise diese riesige Diskussion über diese zunehmende Ungleichheit, die es gibt, die Auseinanderentwicklung von Vermögen und Einkommen. Das ist ja eine Frage, die die Sozialwissenschaften wirklich massiv umtreibt, auch dahingehend, ob es eigentlich dann einen Unterschied macht, wie man sich in solchen ungleichen Gesellschaften nicht nur persönlich von der eigenen finanziellen Ausstattung überm Leben erhält, sondern ob man sich aufgrund dessen, dass man in einer ungleichen Gesellschaft lebt, quasi doppelt schlecht fühlt. Ja, also da gibt es unendlich viele offene Fragen, wo man natürlich dann auch nochmal mit eigener Energie so richtig dran gehen könnte, um europaweite Netzwerke zu generieren.
Allerdings will Akademiepräsident Günter Stock den Ball lieber flach halten. Er hat noch ein Argument gefunden, warum sich das Pendel der europäischen Forschungspolitik wieder zurückbewegen wird. Das Ergebnis der jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament hat gezeigt, dass Europa auf dem Weg ist, die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu verlieren.
Nun müssen wir es fairerweise sagen, alle haben mittlerweile eingesehen, dass man große technologische Herausforderungen nicht mehr ohne Beteiligung gerade der Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften insgesamt, der Rüsten bewältigen kann. Da Europa sich gerade was Forschungsgelder anlangt, bisher sehr, sehr stark technologisch arbeitsplatzschaffend orientiert hat, hat Europa ein bisschen vergessen, Europa selber zu beforschen. Und das führt es dazu, dass sich viele Menschen in Europa fragen, wozu eigentlich dieses Europa? Das ist keine technologische Frage. Ich glaube, die Ergebnisse der letzten Europawahl werden dazu beitragen, dass das Nachdenken darüber, was sollen wir eigentlich fördern in der Forschung, Ich glaube, dieses wird das Nachdenken neu beflügeln. Ich sehe diese Chancen durchaus.
Ob das ausreicht, um gegen diejenigen zu bestehen, die jeden Bereich der Europäischen Union dem globalen wirtschaftlichen Wettbewerb unterordnen wollen? Schaut man sich die zurückliegenden Forschungsrahmenprogramme an, fällt auf, dass die Richtung durchaus wechseln kann. Im 6. und nun im 8. drohen den Gesellschaftswissenschaften die Marginalisierung, während in den Programmen 5 und 7 der Wert der Humanwissenschaften durchaus erkannt und mit Geld unterlegt wurde.